Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr, Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Die Überraschung in Südafrika. Die Schweiz schlägt Favorit Spanien an der Fußball-WM 1:0. Dann, mit Managed Care möchte der Nationalrat die Gesundheitskosten etwas senken. Eine Patientin sagt, was das ist.
Zuerst zum Hausarzt. Und alles andere, das kommt, das tut er schon managen.
Und wir wollen wissen, wie das ankommt. Dazu unser Schwerpunkt. Dann, beide Räte bleiben hart. Für den Staatsvertrag mit den USA braucht es nun eine Einigungskonferenz. US-Präsident Obama versucht, die Umweltkatastrophe nicht zum politischen Desaster werden zu lassen. Schließlich das elende Bild einer verwüsteten Gegend, Chile, 3 Monate nach dem großen Beben. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer und Philipp Bürkley hat die Nachrichten des Tages.
An der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika hat die Schweiz ihr erstes Gruppenspiel gegen Spanien 1:0 gewonnen. Aus Durban der Bericht von Reto Held.
Die Schweizer Fußballnationalmannschaft hat ihre schwarze Serie gegen Europameister Spanien ausgerechnet heute beendet. Zum allerersten Mal gewannen die Schweizer eine Partie gegen Spanien im 19. Anlauf. Und es brauchte dafür einiges an Glück. Bei einigen Großchancen zeigte Diego Benaglio, der Torhüter der Schweizer, seine ganz große Klasse. Bei einem Lattenschuss der Spanier hatten die Schweizer zudem weiteres Glück. Und auch das Tor entstand eher aus einer glücklichen Situation. Gelson Fernandes stocherte den Ball aus wenigen Metern letztlich über die Torlinie und sorgte damit für den riesigen Erfolg. Völlig unverdient kommt der Erfolg der Schweizer aber dann auch nicht. Die Schweizer waren von Anfang an gut organisiert und kämpften immer wieder zusammen für diesen ganz großen Erfolg. Die Schweizer haben damit die WM, den Einstieg in die WM, perfekt erwischt und können nun große Chancen ausrechnen auf ein mögliches Weiterkommen ins Achtelfinale.
Und noch das Resultat des ersten Spiels von heute. Chile gewinnt gegen Honduras 1:0. Jede Krankenkasse in der Schweiz soll in Zukunft ein Managed Care Modell anbieten, also beispielsweise ein Hausarztmodell. Das will der Nationalrat. Er ist heute bei der Beratung des Krankenversicherungsgesetzes weitgehend den Vorschlägen seiner Kommission gefolgt. Noch nicht entschieden hat der Nationalrat, ob Versicherte, die sich keinem solchen Modell anschließen, mehr Selbstbehalt zahlen müssen. Der UBS-Staatsvertrag bleibt blockiert. Der Nationalrat will weiterhin, dass der Vertrag dem fakultativen Referendum unterstellt wird. Das heißt, eine Volksabstimmung möglich bleibt. Anders entschied der Ständerat. Dieser war am Morgen, wie bisher, gegen ein fakultatives Referendum. Da sich beide Räte nicht einigen konnten, geht das Geschäft nun an die Einigungskonferenz. Je 13 nationalen Ständeräte treffen sich morgen zur Beratung und legen den Räten dann eine Empfehlung vor. Der Ständerat hat beschlossen, 850 Millionen Franken in den Infrastrukturfonds einzuschießen. Dank diesem Geld können Autobahnen und Bahnprojekte in den Agglomerationen ohne Verzögerung ausgebaut werden. Ohne zusätzliche Finanzierung müssten Projekte entweder zurückgestellt oder durch die Kantone vorfinanziert werden, argumentierte die Ratsmehrheit. Der amerikanische Autobauer GM will seine Europatochter Opel nun doch ohne Staatshilfe sanieren. Nach monatelangem Ringen um finanzielle Unterstützung haben GM und Opel überraschend alle Anträge auf Bürgschaften in Europa zurückgezogen. Sie wollen die Sanierung von Opel aus eigenen Mitteln finanzieren. Wie das Opel-Management erklärte, seien die Verhandlungen um Bürgschaften zu kompliziert und zu zeitaufwendig geworden. Deshalb habe man sich zu diesem Schritt entschlossen. Zwar plant Opel schon länger, europaweit über 8000 Stellen abzubauen, doch weitere Entlassungen oder Werksschließungen sind trotz des Verzichts auf Staatshilfe nicht vorgesehen. In Kirgisistan halten die schweren Unruhen an. Im Süden beschossen sich Kirgisen und Usbeken mit Granaten. Bisher sind mindestens 200 Menschen umgekommen, wie die kirgisische Übergangsregierung mitteilt. Das internationale Rote Kreuz geht aber davon aus, dass es deutlich mehr Opfer gibt. Über 75.000 Personen sind aus Kirgisistan ins Nachbarland Usbekistan geflüchtet. Tausende Usbeken sind auf der Flucht. Russland hat inzwischen 150 Familien russischer Soldaten ausgeflogen, die auf dem Militärstützpunkt in der Nähe der Hauptstadt Bischkek stationiert waren. In Frankreich will die Regierung das Rentenalter erhöhen von 60 auf 62 Jahre. Dies soll bis ins Jahr 2018 schrittweise geschehen, kündigte Arbeitsminister Eric Woerth in Paris an. Damit sollen in den nächsten 8 Jahren 19 Milliarden Euro eingespart werden. Nach den sintflutartigen Regenfällen in Südfrankreich hat sich die Zahl der Opfer auf mindestens 15 erhöht. Laut den Behörden gibt es weiterhin 12 Vermisste. Es ist die schlimmste Flut in Südfrankreich seit 180 Jahren. Mehr als 1.000 Einwohner und Touristen mussten die Nacht in Notunterkünften verbringen, weil ihre Wohnungen unter Wasser standen. Etwa 100.000 Haushalte waren ohne Strom und der Flughafen von Toulon musste vorübergehend geschlossen werden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.490 Punkten, ein Plus von 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.378 Punkten, ein Minus von 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 38,89 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 12,74. Das Wetter. In der ganzen Schweiz hat es morgen viele Wolken und besonders in den Bergen gehen Schauer und Gewitter nieder. Dazwischen bleibt es aber auch längere Zeit trocken und ab und zu kommt die Sonne hervor. Die Höchsttemperatur liegt bei 19 Grad. Am Freitag bleibt es im Norden bewölkt und besonders in den Alpen fällt Regen. Im Süden dagegen scheint zeitweise die Sonne und es wird nur noch vereinzelt nass. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei 19 und im Süden bei 23 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr. In der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Effretikon und Winterthur-Tös Stau nach einem Unfall. In der Region Basel stockender Verkehr auf der A2 Richtung Basel zwischen Pratteln und dem Schwarzwaldtunnel. Und auf der kantonalen Autobahn zwischen Muttenz und der Verzweigung Hagenau.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Managed Care, ein Hoffnungsmodell mit Spareffekt, wie der Nationalrat argumentiert und wie das in der Praxis ankommt, der skeptische Arzt im Toggenburg in unserem Schwerpunkt. Dann auch die nächste Abkürzung wird ausgeschlagen, für den Staatsvertrag mit den USA braucht es eine Einigungskonferenz. Weiter, Obama und das Öl, wie der US-Präsident die Krise zu meistern versucht. Russen und Tschetschenen, wie sich der Fremdenhass in den Köpfen festgesetzt hat. Dann Kaufrausch mit dem dicken Portemonnaie.
Wunderbar, die Leute sind hochgestürmt. Die Leute wollen einfach. Die wollen Sachen sehen und entscheiden sich dann auch wirklich kurzfristig.
Shoppingsport an der Art Basel. Schließlich Besuch am Pazifik. Jetzt ist er friedlich, doch vor 3 Monaten vernichteten die Fluten des Pazifiks in Chile die Lebensgrundlage Tausender. Wie geht es Ihnen heute? Dazu das Dossier. Echo der Zeit, eine Sendung, für die es auch ein Podcast-Abonnement gibt, drs.ch. Managed Care heißt das System, bei dem ein einziger Arzt einen Patienten, eine Patientin während der ganzen Behandlungszeit begleitet. Es wird von vielen als die Lösung angesehen, um die großen finanziellen Probleme zu lösen, die das Schweizer Gesundheitssystem plagen. Managed Care gibt es bereits seit 20 Jahren. Bisher allerdings sind alle Ansätze, dieses System zu fördern, alle Ansätze, weiten Teilen der Bevölkerung schmackhaft zu machen, gescheitert. Heute hat der Nationalrat einen neuen Anlauf genommen. Geraldine Eicher.
Reformen im Gesundheitswesen sind seit Jahren blockiert. Nun will der Nationalrat nicht einfach einen kleinen Schritt gehen, sondern mit Managed Care gleich einen großen Sprung vorwärts machen. Das Ziel ist mehr Qualität und weniger Kostenanstieg. Das bedingt Opfer von allen, Krankenkassen, Medizinern, Versicherten. Darauf ist die Gesetzesrevision aufgebaut. Werde groß geändert, sei die Opfersymmetrie nicht mehr gegeben, erklärt CVP-Nationalrätin Ruth Humbel, die mit der Gesundheitskommission den Vorschlag ausgearbeitet hat. Das Parlament müsse endlich eine Reform umsetzen.
Wir können nicht einerseits Kosten dämpfen wollen, die Prämiensteigerung dämpfen wollen und andererseits in jeder Situation immer alle Wahlmöglichkeiten offen halten.
Diese Argumente überzeugten den Nationalrat. So will er die Krankenkassen verpflichten, Managed-Care-Modelle anzubieten. Insbesondere auf dem Land, denn dort sei das Angebot zu klein. Auf dem Land müssten sich die Ärzte nun zu Netzwerken zusammenschließen und die Kassen entsprechende Versicherungsmodelle anbieten müssen, argumentierte SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi.
Das System, das wir heute haben, ist nicht kundenorientiert, sondern es ist anbieterorientiert. Also bleibt leider keine anderen Möglichkeiten, als die Kassen zur Kundenfreundlichkeit zu verpflichten.
Dieser Angebotszwang erfreute die Linke. Weniger Freude hatte sie an einem anderen Entscheid. Wer in einem Managed-Care-Modell ist, soll bis zu 3 Jahre vertraglich verpflichtet werden können, also nur sehr erschwert wechseln können. Für SP-Nationalrätin Christine Goll sind das unsoziale und unfreiheitliche Knebelverträge.
Wir lehnen dieses Kassendiktat ab. Wir lehnen es ab, dass die Versicherten zu Gefangenen der Krankenkassen werden sollen.
Noch weniger Freude hat die Linke an den Veränderungen beim Selbstbehalt. Der Nationalrat will die Versicherten in Managed-Care-Modelle locken. Wer dieses Modell wählt, soll nur 10% der anfallenden Kosten übernehmen müssen. Wer anders versichert ist, soll 20% Selbstbehalt zahlen. Die Linke wollte eine für die Patienten mildere Variante, vergeblich. Das bringe eines, sagt die grüne Nationalrätin Katharina Prelic enttäuscht.
Eine massive Verteuerung für Patienten und Patientinnen. Dazu ein Kassendiktat statt die medizinische Qualität im Zentrum.
Der Nationalrat folgt dem Bundesrat und der Kommission und ist damit auf direktem Weg Richtung Referendum. Denn mit einem höheren Selbstbehalt und den schwer kündbaren Verträgen werden sich die Patientenorganisationen nicht zufrieden geben. Die Vorlage geht für sie einseitig zulasten der Patienten. In der nächsten Runde wird sich der Ständerat insbesondere der Frage des Selbstbehalts annehmen müssen. Ob Gesundheitsminister Didier Burkhalter aus dieser ersten großen Debatte zu Managed Care als Sieger hervorgeht, ist noch offen. Die Nationalräte haben eine Pause eingelegt. Sie wollten lieber einen anderen Sieg mitverfolgen, den der Schweizer Fußballnationalmannschaft.
Geraldine Eicher aus dem Bundeshaus. Das Managed Care-Modell kommt nicht bei allen Ärzten gleich gut an, vor allem Landärzte sind dagegen. Sie befürchten einen administrativen Mehraufwand in ihrer täglichen Arbeit und sehen keine Verbesserung für Patientinnen und Patienten. Sascha Zürcher hat einen Landarzt im Toggenburg besucht.
Frau Frey?
Ja?
Sie dürfen kommen, ich kann sprechen.
Andreas Rohner ist Landarzt in Ebnat-Kappel. Das Dorf im Kanton St. Gallen zählt knapp 5'000 Einwohner. Seit 13 Jahren betreibt er hier seine Praxis. Die Grundidee von Managed Care komme auf dem Land schon längst zur Anwendung, meint er.
Für uns auf dem Land wird nichts ändern. Die Patienten suchen den Kontakt mit uns Ärzten, mit dem Hausarzt, der die ganze Familie kennt. Und in diesem Sinn wird er sowieso den Hausarzt suchen. Und da ist nicht die Frage, ob ein Spezialist oder ein Allgemeiner, er geht zum Allgemeinarzt, also zu seinem Hausarzt.
Für Patienten auf dem Land also bleibt alles beim Alten. Dass Patienten nicht direkt einen Spezialisten aufsuchen, sondern immer zuerst ihren Hausarzt konsultieren, ist hier die Regel. Dies bestätigt die 89-jährige Mariana Frey aus Ebnat-Kappel.
Zuerst zum Hausarzt und alles andere, das kommt, das tut er schon managen.
Für Patienten auf dem Land ist das Managed-Care-Modell also kein Problem. Für die Landärzte schon eher. Diese müssen sich nämlich in Netzwerken zusammenschließen. Um Kosten zu sparen, sollen sie in Gemeinschaftspraxen arbeiten. Für diese Ärzte aber sei das praktisch ein Ding der Unmöglichkeit, erklärt der Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons St. Gallen, Peter Wiedersheim.
Ja, für eine Gemeinschaftspraxis braucht es ein entsprechendes Einzugsgebiet. Es braucht für eine Gemeinschaftspraxis ein größeres Einzugsgebiet wie für eine Einzelpraxis. Und wo dies nicht gegeben ist, macht eine Gemeinschaftspraxis wenig Sinn. Man kann sich schon sagen, heute sind die Leute mobiler, man macht ein größeres Einzugsgebiet, Aber gerade in unserem Land sind da oft ganz klare geografische Grenzen gesetzt. Und dann ist eben eine Gemeinschaftspraxis aus ökonomischen Gründen in diesem Sinne nicht ertragbringend für diejenigen, die diese Praxis betreiben.
Um möglichst viele Versicherte für Managed Care zu begeistern, soll es finanzielle Anreize geben. So sollen zum Beispiel Patienten von Ärzten, die in keinem Managed Care-Modell dabei sind, mehr Selbstbehalt zahlen. Dies könnte dazu führen, dass gewisse Patienten zu einem Arzt wechseln, der beim Managed Care mitmacht, um Kosten zu sparen. Dieser 70-jährige Patient aus Ebnat-Kappel im Toggenburg versteht Leute, die erwägen, ihren Hausarzt aus Kostengründen zu wechseln.
Es geht doch als Persönliche, oder? Ich meine, auch im Alter will man sich noch etwas leisten. Und wenn man dann für die ärztlichen Aufwände praktisch auch noch so viel muss zahlen, dass man sich nachher nichts mehr leisten kann, müsste man schon fast sagen, das wird dann schon ein bisschen fragwürdig.
In diesem konkreten Fall besteht aber kein Grund zur Sorge. Andreas Rohner, Landarzt in Ebnat-Kappel, will nämlich beim Managed Care mitmachen, trotz aller Bedenken. Schon jetzt sei er in einem Ärztenetzwerk im Toggenburg integriert. Und das habe sich auch bewährt, weil sich die Ärzte untereinander in schwierigen Fragen beraten und unterstützen können. Sein Beitritt zu diesem Netzwerk habe aber keine finanziellen Gründe, sondern sei aus sachlichen und emotionalen Überlegungen erfolgt.
Auch Runde 5 und 6 zum Staatsvertrag mit den USA bringen also keinen Entscheid im Parlament. Der Ständerat bleibt beim uneingeschränkten Ja und der Nationalrat bleibt bei seinem Ja, aber mit der Möglichkeit einer Volksabstimmung. Und das, obwohl die SVP gestern noch betonte, sie würde nicht auf dem fakultativen Referendum beharren. Pascal Krauthammer im Bundeshaus, wieso beharrt sie nun doch darauf?
Nun, die SVP bediente sich heute nochmals derselben Argumentation, wie sie auch die Linke vertritt. Der Staatsvertrag betreffe keinen Einzelfall, argumentierte sie, sondern treffe über 4.500 Personen, deren Daten an die USA herausgegeben werden sollen. Und weil der Staatsvertrag ihm das Rückwirkungsverbot verletze, müsse das Volk über den Vertrag entscheiden können, so SVP-Fraktionschef Caspar Baader. Im Nationalrat beschwor er dann auch die direkte Demokratie, was folgendermaßen tönte.
Im Zweifel dürfen nicht die Experten das letzte Wort haben, sondern hat das Volk das letzte Wort. Und wir bitten Sie deshalb, der Mehrheit zu folgen und das Referendum zu unterstützen.
Ja, so eben die offizielle Argumentation, die ist sicherlich nachvollziehbar, aber auch merkwürdig. Man könnte diesen Schachzug wohl auch so und anders deuten, nämlich so, dass sich die SVP vor dem letzten Einlenken in der Einigungskonferenz nochmals präsentieren wollte, vor dem Wahlvolk, nicht als Wischiwaschi-Partei, wie sie nun von verschiedenen anderen Parteien verschrien wird, sondern als konsequente Kämpferin für die direkte Demokratie.
Und diese Einigungskonferenz morgen, wie funktioniert die?
Ja, in der morgigen Einigungskonferenz wird die Frage Referendum ja oder nein nochmals in kleinen Rahmen ausgefochten. 26 Parlamentarier entscheiden die Frage und legen dann einen Lösungsvorschlag den Räten vor. Konkret stellen Ständerat und Nationalrat je 13 Mitglieder aus den zuständigen Kommissionen und zwar je nach Parteistärke in den Räten. Beim Ständerat der Kantonsvertretung ergibt dies doch ein eigenartiges Bild für die Einigungskonferenz. Die national wählerstärkste Partei, die SVP, kann da nur 2 Ständeräte stellen, während die wählerschwächere CVP ganze 5 Ständeräte stellen darf.
Entscheidend wird dort natürlich sein, wer diese 26 denn sind.
Korrekt, denn hier kommt es auf jede Stimme drauf an. Jede Stimme ist entscheidend, wer Einsitz nimmt in der Einigungskonferenz. Sind es Hardliner, die der Parteimeinung folgen, oder sind es unabhängige Köpfe, die selbstständig entscheiden? Das kann tatsächlich die Lösung der Einigungskonferenz maßgeblich beeinflussen. Und eine Partei wird darum besorgt sein, gerade diejenigen in die Einigungskonferenz zu schicken, die ihre offizielle oder inoffizielle Linie auch bestmöglichst vertreten werden.
Und was wird an dieser Konferenz dann letztlich ausschlaggebend sein?
Nun, die CVP- und FDP-Vertreter, die gegen das Referendum einstehen, sind in der 26-köpfigen Einigungskonferenz zwar mit ganzen 13 Stimmen vertreten, damit haben sie aber noch keine Mehrheit. Für eine Mehrheit, will heißen für die Variante Staatsvertrag ohne Referendum, braucht diese FDP-CVP-Allianz noch zusätzliche Stimmen und die wird sie bekommen, wohl von der SVP. Interessanterweise zeichnet sich nämlich gerade bei der SVP ab, dass mindestens 3 SVP-Vertreter in der Einigungskonferenz für den Staatsvertrag Vertrag ohne Referendum einstehen werden. Konkret sind es die zwei SVP-Vertreter aus dem Ständerat, Maximilian Reimann und auch Hannes Germann, der folgendermaßen argumentiert.
Ja, ich habe mich grundsätzlich für das Referendum ausgesprochen, aber unter den Voraussetzungen, wie sie jetzt vorliegen, haben wir gar keine andere Wahl, sonst können wir auch gleich den ganzen Vertrag ablehnen. Und darum werde ich Hand bieten, damit wir jetzt diesem unrühmlichen Spiel ein wenigstens würdiges Ende bereiten können.
So Ständerat Hannes Germann. Im persönlichen Gespräch hat mir auch ein SVP-Nationalrat anvertraut, dass er ebenfalls in der Einigungskonferenz das fakultative Referendum verhindern wolle. Zusammenfassend lässt sich also sagen, SP und Grüne Vertreter werden das Referendum wohl kaum durchsetzen können in der Einigungskonferenz. Der Staatsvertrag wird wohl genehmigt, auch ohne Wenn und Aber und vor allem ohne fakultativem Referendum.
Aber das Thema bleibt uns vorerst erhalten. Das waren Informationen von Pascal Krauthammer. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Fremdenhass in Russland, Kunstshopping in Basel und Überlebensversuchen in Chile. Doch zunächst zum Thema USA. Die Botschaft war überdeutlich. Dem US-Präsidenten ist es ernst mit seinen Umweltanliegen. Die Rede von Barack Obama an die Nation direkt aus dem Weißen Haus soll daran keine Zweifel offen lassen. Auch sonst versucht der Präsident, deutliche Zeichen zu setzen. Zum vierten Mal bereits ist er in die Katastrophenregion im Golf von Mexiko gereist. BP-Chef Tony Hayward hat er für heute zu sich zitiert und die Entschädigungsforderungen an BP formuliert er immer härter. Das alles vor dem Hintergrund, dass das wahre Ausmaß der Katastrophe nach oben korrigiert wird. USA-Korrespondent Peter Vögerli ist jetzt hier im Studio. Peter Vögerli, ist es Präsident Obama jetzt also offenbar tatsächlich ernst?
Es ist im Ernst, denn die Lage ist sehr ernst. Wenn man den neuesten Schätzungen glauben will, dann fließt jetzt alle vier Tage die Ölmenge aus, die etwa beim Unglück der Exxon Valdez ausgeflossen ist insgesamt. Das heißt, die Lage ist wirklich sehr ernst. Die Frage ist einfach, kann Barack Obama auch ernst machen, zum Beispiel mit einem Wechsel in der Klimapolitik? Ob das kurzfristig möglich ist, das scheint mir fraglich.
Wo sind denn die Probleme?
Zum einen sind die USA enorm abhängig vom Öl. Es sind auch enorm viele Arbeitsplätze vom Öl abhängig. Also sind Zehntausende allein in Süd-Louisiana. Und entsprechend gespalten war die Reaktion der Bevölkerung auf die Ankündigung, ein Tiefseeerkundungsbohrungsmoratorium zu verhängen. Dann heißt es laut Washington Post, es gebe keine Mehrheit im Kongress für ein neues Klimaschutzgesetz. Entsprechend vage blieb auch der Präsident gestern bei seiner Rede. Er hat zum Beispiel nichts über dieses Moratorium gesagt, wie lange diese Erkundungsbohrungen ausgesetzt werden sollen.
Wie beurteilen Sie, Peter Vögerli, denn das ganze Krisenmanagement des Weißen Hauses bisher?
Zwiespältig, also Barack Obama hat sich relativ spät von BP freigeschwommen. Er ist natürlich von BP technisch abhängig, aber zum Beispiel die Aufräumarbeiten an der Küste, das hätte die Regierung oder der Staat übernehmen können. Die Regierung Obama war zwar von Anfang an mit eigenen Leuten vor Ort, aber hat vielleicht das potenzielle Ausmaß der Krise oder der Katastrophe nicht erkannt. Dann hat der Präsident ganz offensichtlich einen Zickzackkurs gefahren. Zuerst hat er gesagt, er sei nicht für Emotionen gewählt. Als dann die Kritik stieg, hat er gesagt, ich bin empört, mit ziemlich emotionsloser Stimme. Als das zu wenig war, hat er gesagt, man müsse diese Leute jetzt in den Hintern treten. Der Druck wurde massiv erhöht mit Folgen. Also wenn man jetzt den heutigen Meldungen glauben will, dann schätzen Investoren die Wahrscheinlichkeit, dass BP zahlungsunfähig werden könnten, auf 39% ein. Vor einem Monat waren das noch 7%. Die Bank of America sagt laut Reuters, sie wolle keine Ölverträge mehr mit BP abschließen, die länger als 2011 dauern. Das heißt also, sie haben Angst, sie könnten sie nicht mehr begleichen. Das hat also Folgen, diese Rhetorik. Ob man diese Folgen will, das würde ich bezweifeln. Und entsprechend hat jetzt der Präsident wieder seine Rhetorik etwas heruntergefahren.
Das hat Folgen. Hat das auch Folgen für seine Popularität? Hat das geschadet?
Nach den neuesten Umfragen ist die Zustimmungsquote bei 48,2% und etwa 47,5% sind nicht zufrieden mit der Arbeit des Präsidenten. Das ist nicht dramatisch, es ist nicht besonders gut, aber nicht dramatisch. Und die Schere ist zugegangen, also zwischen Zustimmung und Ablehnung, schon im Sommer 2009. Also es hat immer mehr Leute gehabt, die mit der Arbeit nicht zufrieden sind und immer weniger, die mit der Arbeit zufrieden sind. Das war schon bei der Gesundheitsreform, als diese Auseinandersetzungen in diesen öffentlichen Veranstaltungen stattfanden. Aber man muss sagen, es ist seine Krise und es ist eine langwierige, eine nachhaltige Krise, die kann über Jahre dauern. Und insofern ist es gefährlich für Barack Obama. Es ist weniger, dass die Republikaner davon profitieren, als dass diese Krise Barack Obama schadet.
Das war USA-Korrespondent Peter Vögeli. In der Kaukasusrepublik Tschetschenien schweigen zwar die Waffen, aber nach zwei Kriegen bleibt das Verhältnis zwischen Tschetschenen und Russen zerrüttet. Ganz besonders bekommen das die Zehntausenden Tschetschenen in Russland zu spüren. Brigitte Zink hat mit Zainab Gashayeva über dieses Thema gesprochen. Die tschetschenische Menschenrechtlerin lebt zur Hälfte in Grosny und zur anderen Hälfte in Moskau.
Es beginnt schon im Moskauer Flughafen Vnukovo. Zainab Gashayeva schätzt zwar, dass es nun täglich zwei Flugverbindungen in die russische Hauptstadt gibt.
Когда прилетаешь в Москву, даже то, что мы как проходим по спецкоридору,
aber leider kann ich dann nicht wie alle anderen einfach in die U-Bahn sitzen und ins Zentrum fahren. Tschetschenen müssen als Einzige durch einen Sonderkorridor, wo wir von kläffenden Spürhunden empfangen werden. Von Hunden. Obwohl auch wir russische Bürger sind, werden wir nicht gleich behandelt. Zwar sind die beiden Tschetschenienkriege vorbei, aber noch immer nährt sich in Russland aus diesem Krieg der Fremdenhass, bei Verantwortungsträgern in der Politik und bei der Bevölkerung. Selbstmordanschläge von mutmaßlich kaukasischen Extremisten, wie jener auf die Moskauer U-Bahn im März, verstärken Hass und Misstrauen noch. Immer wieder kommt es zu Gewaltattacken gegen Kaukasier, über 100 werden jährlich ermordet, aus fremdenfeindlichen Motiven. Die Täter, meist Rechtsradikale und Neonazis, werden nur selten verurteilt. Die lasche Haltung von Behörden und Justiz führt dazu, dass es immer wieder zu Pogromen gegen Tschetschenen kommt. Traurigstes Beispiel, im nordrussischen Karelien zertrümmerten Rechtsradikale vor 4 Jahren tagelang Geschäfte und Restaurants, die von Tschetschenen geführt wurden, plünderten sie und steckten sie in Brand. Die Polizei ließ sie zuerst gewähren, es gab Tote. Zainab Gashayeva glaubt, dass Politik und Medien mitverantwortlich sind.
С другой стороны, сейчас целые серии фильмов, которые делают разные режиссеры российского кино.
Im russischen Fernsehen porträtierten Journalisten laufend kaukasische Kämpfer, die den gewaltsamen Widerstand propagierten, klagt die Menschenrechtlerin. Sie erweckten damit den Eindruck, alle Tschetschenen seien extremistische Kämpfer und Feinde des russischen Volkes. Besser würden sie auf Missverständnisse hinweisen und Wege aufzeigen, wie der Völkerhass überwunden werden kann. Doch die Missachtung der Kaukasier sitzt tief und hat sich schon vor der Gründung des Zarenreichs entwickelt. Als damals die Mongolen vertrieben waren, wurden Kaukasier am Rande des neu gegründeten Zarenreichs als Wilde, als Barbaren bezeichnet. Das war auch zu Sowjetzeiten so. Heute kommt hinzu, dass sich ärmere Russen durch die schätzungsweise 300.000 Flüchtlinge aus Tschetschenien in ihrer Existenz bedroht sehen. Insbesondere auf Moskaus Märkten, weil dort die Tschetschenen zu den erfolgreichsten Händlern gehören. Für Zainab Gashayeva ist klar, dass sich der Fremdenhass nur überwinden lässt, wenn sich die Regierung ernsthaft darum kümmert. Es gebe tatsächlich Anzeichen dazu, sagt die Menschenrechtlerin. Präsident Medvedev habe kürzlich den Journalisten ins Gewissen geredet, sie sollten keine Begriffe mehr verwenden, die Nationalitätenkonflikte schürten. Offenbar mit Erfolg. Einige Zeitungen haben nach dem Anschlag in der Moskauer U-Bahn auf die übliche Anti-Tschetschenen-Kampagne verzichtet.
Die Art Basel ist am Basler Messeplatz nicht zu übersehen und zu überhören. Da steht ein riesiger schwarzer Würfel aus Plastik, daneben ein großes Porzellangitter und ab und an ertönt ein Alarm aus einer Trompeteninstallation. Bis am Sonntag pilgert also die Kunstszene wieder in die Nordschweiz, an die weltweit bedeutendste Kunstmesse. Doch auch wenn heute die Tore aufgegangen sind, das große Geschäft ist gestern schon gelaufen, an der sogenannten Art Preview. Romana Costa war dabei.
Lange Schlangen bilden sich vor den Eingängen der Messe. Punkt 11 strömen die Leute hinein. Alles geladene VIPs, ein exklusiver Zirkel von Kunstsammlern, Kunstkritikerinnen, Museumsleuten, Künstlerinnen und Künstlern. Sie dürfen bereits am Vortag einen Blick auf die Messe werfen. Und sie können zuschnappen.
Ja, es gibt sicher Leute, die sich jetzt wirklich gleich auf ganz bestimmte Galerien stürzen werden. Ich finde es jeweils sehr lustig zu beobachten, wie da fast ein kleines Wettrennen stattfindet. Früher ging das oft sehr, sehr schnell, dass quasi nach den ersten 2 Stunden sehr viele wichtige Arbeiten bereits verkauft waren, weil sich Sammler diese Arbeiten sehr früh sichern mussten, um zum Zug zu kommen.
Sagt Andreas Fiedler, freier Kurator und Kunstexperte, der seit Jahren das Treiben an der Art beobachtet. Er spricht mit Galeristen, kennt die großen Sammler und weiß, wie der Kunstmarkt funktioniert. Denn auf Anhieb ist das, was hier abläuft, schwer durchschaubar. Ein labyrinthischer Kunstbazar. Überall wimmelt es nur so von Leuten, Galerie an Galerie, Kunstwerk an Kunstwerk. Alles ist dicht beieinander. Preise werden nur auf Anfrage rausgerückt. Und rote Punkte setzt hier kaum noch jemand. Auch wenn Galeristen Werke schon in der ersten Stunde verkauft haben.
Wir sind sehr diskret in diesem Geschäft. Ja, aber ich kann Ihnen sagen, wir haben 4 schöne Arbeiten verkauft bisher.
Wir haben diesmal wirklich richtig extrem gute Arbeiten mit. Und die Leute merken das einfach. Gute Qualität wird immer gesucht. Dann greift man genauso schnell zu. Vielleicht sogar noch schneller als je zuvor, weil die Qualität ist das oberste Gebot.
Man spürt wieder, die Leute wollen einfach. Die wollen Sachen sehen und entscheiden sich dann auch wirklich kurzfristig.
Zufriedene Galeristen bereits nach den ersten Stunden. Diskretion ist hier oberstes Gebot. Weder über Beträge, die geflossen sind, erfährt man etwas noch, wer was gekauft hat. Wer hingegen, wie Andreas Fiedler genau hinschaut, erkennt, wie sich die Art schon nach wenigen Stunden gewandelt hat.
Ja, jetzt hier zum Beispiel an dieser Wand hing morgens um 11:15 ein anderes Bild. Und das heißt, das andere Bild ist bereits verkauft und deshalb hat man ein neues Bild hingehängt.
Der Käufer wollte die schnelle Beute direkt mitnehmen. Und klar, hängt nun schon wieder ein anderes Bild an der Stellwand. Man will ja schließlich verkaufen. Leute, die nicht an die Preview geladen waren, werden also niemals wissen, was für Werke sie verpasst haben.
Oh, wie geht's?
Immer wieder schüttelt Fiedler Leuten aus der Kunstszene die Hand. So auch dem bekannten deutschen Werbeunternehmer und Kunstsammler Christian Boros, der die Art besucht, um Kunst zu kaufen für sein spezielles Museum in Berlin, ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg.
Ich habe einige tolle Sachen wieder gesehen und obwohl ich gar nicht vorhatte, so viel zu kaufen, ist es dann wieder passiert.
3 Arbeiten hat er bereits gekauft, 2 sind reserviert. Überlegen und erst dann kaufen, das wäre vor der Finanzkrise in der Zeit des Kaufrausches nicht möglich gewesen.
Naja, es ist so, dass man Zeit hat, mit den Galeristen auch über eine Arbeit zu sprechen und man hat auch Zeit zu reservieren und darüber nachzudenken. Und das finde ich auf jeden Fall eine positive Entwicklung, dass man nicht in 3 Minuten entscheiden muss, ob man das kauft oder nicht.
Die Krise wirkt sich positiv auf die Messe aus, sagt auch Philipp Kaiser, Kurator des Museum of Contemporary Art in Los Angeles, vor allem was die Qualität der Werke angeht.
Je schlechter es dem Kunstsystem geht, desto besser wird die Qualität der Werke. Da kommen die Werke aus den Depots raus und man sieht wieder Werke, die man lange nicht mehr gesehen hat, die lange in Sammlungen waren. Ich finde eigentlich grundsätzlich die Qualität sehr hoch.
Die Galerien müssen wieder mit guter Kunst überzeugen, nicht mehr bloß mit berühmten Namen oder Werken. Denn qualitativ gute Kunst verkauft sich immer. Auch Michael Rignier, Schweizer Verleger und Kunstsammler, konnte nicht widerstehen.
Leider erliege ich jedes Jahr irgendwelchen Verführungen und es hat dieses Jahr, muss ich sagen, ganz besonders viele tolle Sachen hier.
Was haben Sie gekauft?
Ich bin da wie eine Schweizer Bank. Ich rede nicht, sondern irgendwann zeige ich sie dann.
Eben, eine diskrete Sache. Denn es geht um Geld, viel Geld. Und bekanntlich spricht man ja nicht über Geld. Das große Geschäft der Art läuft also an der Preview. Da werden wichtige Arbeiten verkauft, da holen Sammler ihre Perlen. Die gelassenere Stimmung jedenfalls hat die Shoppinglaune nicht verdorben.
Es ist seriöser, es ist entspannter und es geht eindeutig mehr um Kunst.
Das war der Beitrag von Romana Costa. Jetzt ist es 18:34 Uhr geworden, das Echo-Dossier. 3,5 Monate ist es her, seit in Chile die Erde gebebt hat. Hunderte Menschen haben damals ihr Leben, etwa 800.000 ihrer Häuser und Wohnungen verloren. Diese Obdachlosen sind inzwischen in Baracken untergebracht. Doch der eigentliche Wiederaufbau hat noch nicht einmal begonnen. Neben dem ganzen Besitz haben viele auch ihre Arbeit verloren. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann hat die Region besucht.
Außer den Wellen des Pazifiks, die friedlich plätschernd den Sandstrand erreichen, ist im Dorf Di Chato nichts mehr so, wie es einmal war. Was am 27. Februar, dem weltweit fünftstärksten Erdbeben aller Zeiten, standgehalten hatte, das holten sich danach die Flutwellen. 12 Meter hoch schob sich das Wasser fünfmal hintereinander tieflandeinwärts. Die Flut machte Häuser, Pensionen und selbst größere Hotels platt. Gut 3 Monate sind vergangen seither und noch sieht es aus wie nach einem Bombenangriff. Reste von Hausecken ragen wie abgebröckelte Zähne aus der Trümmerlandschaft. Streunende Hunde sind die einzigen Zeichen von Leben im strandseitigen Dorfabschnitt. Ein stehengebliebener Eisenzaun nimmt sich aus wie ein Stillleben der entfesselten Naturgewalten. Die scharfen Zaunspitzen haben einen Kühlschrank aufgespießt, den die Flut vor sich hergetrieben haben muss. Mit schweren Baumaschinen ist das Militär auf einer Anhöhe über der Bucht dabei, Wege durch ein Barackenlager herzurichten. Eine Notstromanlage versorgt die etwa 2000 Bewohner mit elektrischer Energie. Die Leitungen zu den Holzhäuschen sind verlegt, die Anschlüsse bereit. Rechtzeitig auf den Winteranfang und den Beginn der Regenzeit sind die Bleiben fertig geworden. Damit ist sichergestellt, dass Frost und Feuchte keine zusätzliche Notlage schaffen. Doch Normalität gibt es nicht. Duschgelegenheiten fehlen vollkommen, auch wo die Leute einkaufen und die Kinder zur Schule gehen sollen, ist völlig offen. Trotzdem, die junge Mutter Claudia Cisternas ist eben eingezogen in die Baracke Nummer 124. Sie ist dankbar, herausgekommen zu sein aus dem Zelt, in dem sie mit ihrem asthmakranken Kind die letzten Monate verbracht hat. Klein, ja winzig seien die Baracken, aber sie werde sich schon daran gewöhnen, sagt die 27-Jährige beim Abwasch vor der Unterkunft. Sie macht sich Mut, eine Spurresignation ist nicht zu überhören. 4 Wände, ein Zinkdach und 18 Quadratmeter Wohnfläche, ohne Küche und Toilette, mehr als ein Provisorium sind die Baracken nicht. Dennoch werde sie hier 2 Jahre ausharren müssen, vielleicht auch länger. Erst dann werde das Wiederaufbauprogramm des Staates die ersten Neubauten und Wohnungen fertiggestellt haben, wenn überhaupt. Im Gegensatz zu Haiti ist Chile ein funktionierender Staat und hat eine aktive Zivilgesellschaft. 60.000 Freiwillige verstärkten das Armeeaufgebot. In Rekordzeit stellten die Chilenen die Notunterkünfte auf und improvisierten. 200.000 zerstörte Wohnungen und 800.000 Obdachlose, auch das an Erdbeben gewöhnte Chile sei mit der enormen Zerstörung zunächst überfordert gewesen, räumt Guillermo Villagrán vom Wohnungsbauministerium ein.
La capacidad de respuesta a un requerimiento de este tipo ha sido también compleja, porque no estábamos preparados para esto.
Die anfängliche Lähmung bei den Behörden verflüchtigte sich, sobald die Kommunikationsnetze wieder funktionierten. 2 Wochen nach dem Beben der Stärke 8,8 kam die neue Rechtsregierung ans Ruder. Der Regierungswechsel beeinträchtigte die Soforthilfe aber nicht im geringsten. Inzwischen geht es um die Finanzierung des Wiederaufbaus. Er kostet rund 30 Milliarden Dollar. Und die Politik hadert. Sebastian Piñera, der Präsident, will die Bergbaukonzerne vorübergehend höher besteuern. Noch eckt der Staatschef im eigenen Lager an mit den Plänen. Höhere Steuern gelten vielen seiner Parteigänger als Verstoß gegen das wirtschaftsliberale Credo. Eher früher als später wird man sich einigen. Chile hat gar keine andere Wahl. Die Zeit drängt. Bleibt der Wohnungsbau hinter dem Zeitplan zurück, so drohen Unruhen. Bisweilen sind ganze Sippschaften in den kleinen Baracken eingepfercht und ewig werden die Menschen nicht stillhalten. Zudem sind viele Leute doppelt getroffen. Sie haben neben ihren Häusern auch ihre Arbeit verloren, zum Beispiel der Fischer Raul Silva. Seit Ende Februar habe er ganze 2 Tage arbeiten können, weit weg vom Erdbebengebiet, klagt Raul aus der Hafenstadt Talcahuano. Die kärglichen Ersparnisse seien längst aufgebraucht, das Boot, die Netze und die Tauchausrüstung habe sich die Flut geholt. Schätzungsweise 100.000 Arbeitsplätze hat das Beben vernichtet. Zum Beispiel in der Fischereiindustrie. Talcahuano, der größte Fischerhafen in der Region, ist verwüstet, die Zufahrtsstraßen auch. Selbst wenn er wieder auslaufen könnte, es gäbe gar niemanden, der ihm den Fang abkaufen würde, meint der Fischer nachdenklich. Die ganze Kühl-, Verarbeitungs- und Handelskette für Speisefisch liege am Boden. Den Aufkäufern und Zwischenhändlern gehe es genauso wie ihm selber. Jedermann sei ruiniert. Hätte er wenigstens wieder ein Boot, so könnte er nördlich des Erdbebengebietes versuchen, wieder in See zu stechen. Vor 3 Monaten habe die Regierung den Fischern Subventionen für neue Boote versprochen. Der Papierkrieg dafür sei aber unendlich und bis jetzt noch kein einziges neues Boot ausgeliefert. Seinen Sohn hat Silva von der Technischen Universität nehmen müssen, er kann sie nicht mehr bezahlen. Die 4-köpfige Familie lebt vom wöchentlichen Esspaket der Gemeindeverwaltung. Der Regierung Chiles ist es nach dem verheerenden Erdbeben erstaunlich rasch gelungen, die notleidende Bevölkerung mit dem Nötigsten zu versorgen. Die 800.000 Erdbebenopfer haben ein Dach über dem Kopf und zu essen. Doch der viel aufwendigere Aufbau der Infrastruktur und einer funktionierenden Wirtschaft lässt weiter auf sich warten. Auch weil das wirtschaftsliberale Lager, das tiefe Unternehmenssteuern versprochen hatte, Mühe bekundet mit dem Umdenken. Denn die Finanzierung des Wiederaufbaus wird ohne Steuererhöhungen nicht möglich sein.
Das war ein Dossier aus Chile von Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann. Und zum Schluss noch die ersten spanischen Reaktionen auf den Sieg, das 1:0 der Schweiz gegen Spanien an der Fußball-WM. Die spanische Sportzeitschrift AS spricht von einem Ausrutscher der spanischen Mannschaft. El Mundo Deportivo von einer Lektion in Demut. Für die Zeitung El Mundo war das Spiel ein Albtraum zu Beginn der WM und die Online-Ausgabe von El País titelt «Keulenschlag durch die Mannschaft aus dem Wald». Das war das erste spanische Medienecho auf den Schweizer Sieg und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Fillinger, für die Nachrichten Thomas Künzi, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS-Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS auch rund um die Uhr auf DRS4 News und im Internet unter drs.ch.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.